Darf ich euch einmal bitten, zum Gebet aufzustehen? Papa, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns erneut hast wieder hier vor dich, vor deinen Thron treten lassen. Und ich gebe dir hiermit diesen Gottesdienst in deine Hände, dass du jetzt die Impulse, die du uns mitgeben möchtest, dass du die uns mitgibst und dass diese auf fruchtbaren Boden treffen, so wie du es vorgesehen hast. Dafür bete ich, so wie das dein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden. In Jesus' Namen. Amen. Ich danke dir. Ja, entgegen der Ansage von Marco darf ich heute das erste Mal hier stehen und es ist nicht das zweite Mal, also aber schön, dass er so empfindet. Ich darf euch recht herzlich mit unserem Monatsspruch hier recht herzlich von der Kanzel willkommen heißen, und zwar: Brecht euch einen Neubruch. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen, damit er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Das ist unser Spruch. Für diejenigen, die das nicht wissen, wir haben jetzt den Monat Januar, das wissen wir alle, aber der steht unter dem Motto Erweckung. Das ist etwas, was der Herr uns aufs Herz gelegt hat, und damit mit diesem Spruch aus Hosea 10, 12, das ist etwas, was uns diesen Monat begleitet, und ja, nehmt das bitte in euch auf und schaut, wohin der Herr uns als Gemeinde leiten wird. Die Predigt trägt den Titel Alles dir. Ich würde vorab aber gerne mal einen Blick zurück wagen, und zwar wurde ich ja, also vielleicht ein paar Informationen vorab, also ich bin der Patrick Jah, Patrick Kofi Jah, ich bin 44 Jahre alt. Ich bin mit meiner Frau Tantin verheiratet seit 12 Jahren und uns wurden drei wunderbare Kinder anvertraut. Sedina, 11 Jahre, Elom, 4 Jahre und Sally, 2,5 Jahre. Ja, wir gehen hier in die Gemeinde seit 7 Jahren. Und am 23.04.2013 wurde ich von Helmut hier getauft, in unserem Undercover-Taufbecken. Und warum sage ich das? Weil das nicht alles ist, was mich jetzt so ausmacht. Denn ich würde gerne mal vorab ein Zeugnis abgeben. Und zwar ist es so, also ich bin als Sohn eines Ghanesen, der hier nach Europa gekommen ist, der studiert hat, Medizin studiert hat und im Laufe des Studiums meine Mutter, die heute auch hier ist, kennengelernt hat, eine damals angehende Lehramtsanwärterin. Und wie das so ist, der Herr fügt zusammen, was zusammenkommen soll. Und dann wurden meine Eltern mit drei Kindern beschenkt. Ich bin der Älteste, einer meiner Brüder sitzt auch da, und der Jüngste, der ist heute leider nicht da. Wir sind im behüteten Elternhaus groß geworden, und wie das so ist, die Eltern schicken uns in den Kindergottesdienst und, alles wunderbar. Aber dann kam für mich eine Zeit, in der, ja, wie soll man sagen, der Rebell rauskam oder was auch immer, ich kann es nicht erklären. Das war eine Zeit, in der eine schwierige Zeit für meine Eltern, rückblickend für mich eigentlich auch, weil ich mir Sachen unnötig selber verkompliziert habe. Und warum ich so weit aushole, wird, glaube ich, gleich hoffentlich klar. Denn mit 17, 18 wurde ich fehlgeleitet. Dann kamen so Sachen wie, bei mir war es jetzt kein Alkohol, aber bei mir war es zum Beispiel Marihuana. Das sind so Sachen, die in mein Leben getreten sind und ich meine, das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, nicht schön. Also das war etwas, was mich noch lange begleitet hat. Die Enttäuschung, mein Vater, Mediziner, der mit meiner Mutter dann Auseinandersetzungen hatte, irgendwas stimmt doch mit dem Jungen nicht, was ist mit dem los? Von jetzt auf gleich, was ist da passiert? Dann haben meine Eltern mich mit zu einer Drogenberatung genommen, und der Herr, dem wir da begegnet sind, der sagte dann, doch allen Ernstes, meinem Vater in unserem Beisein, nee, mit ihrem Sohn ist doch alles in Ordnung. Und wir kamen da raus. Und mein Vater hatte, ja, wie sagt man, oberkante Unterlippe. Der sagte, das kann es doch nicht sein. Wie kann ein professioneller Drogenbeauftragter so etwas sagen? Ich kenne doch meinen Sohn, da stimmt was nicht. Ja, worauf ich hinaus will, ist, dann kamen noch viele andere Sachen. Dann hat man mir unter anderem, das ist der falsche Kontakt, also all den Jüngeren, die noch in der Schule sind, haltet euch fern, wenn ihr merkt, auch wenn es euer guter Freund oder Freundin ist, das stimmt nicht, was sie sagen, macht den Rückzug, haltet euch von denen fern. Ich konnte es damals nicht, ich hab mir so ein Floh ins Ohr setzen lassen, von jetzt auf gleich mit Fußball aufgehört, was mich eigentlich ausgemacht hat und. Und dann, das ist eigentlich der Punkt, die Enttäuschung. Also mein Vater hat mich das nie so selber wissen lassen, aber die Enttäuschung, in dem Mann zu sehen, den ich am meisten verehrt habe, er lebt leider nicht mehr, und dann diesen Blick zu sehen, das hat mich jahrelang begleitet und ich habe eine Bitterkeit in mir gehabt, dieses nicht vergeben können. Und dann, als ich Tantin geheiratet habe, haben wir immer gebetet und irgendwann hat sie mich gefragt, sag mal, was ist das denn, was du da immer betest? Hilf mir, mir selbst zu vergeben. Was ist denn das? Das hat auch lange gedauert, bis ich da diese Türen der Tantin öffnen konnte. Ja, und das nur vorweg. Also das ist das, was mich damals ausgemacht hat. Aber ich glaube an unseren Vater, der mich da rausgeholt hat und mich davon befreit hat. Und interessanterweise konnte ich anderen Menschen eher vergeben als mir selber. Also diese Bitterkeit, die in mir war, mir das Leben unnötig selber schwer gemacht zu haben, das wünsche ich keinem von uns und auch von keinem Menschen. Das war wirklich nicht schön und da hat man wirklich Zeit, sehr, sehr viel Zeit vergeudet. So, jetzt hoffen wir, dass die Technik hier funktioniert. Beginnen würde ich mit der Frage Christsein. Was ist überhaupt Christsein? Diese Frage würde ich im Anschluss an die Predigt nochmal stellen und die sollte hoffentlich im Laufe der Predigt beantwortet werden. So, hier mal eine Illustration, deswegen habe ich auch gerade so ein bisschen ausgeholt. Das ist etwas, ja, wir sehen hier unseren Mikrokosmos, innen drin ich oder ihr, du, ja, dann haben wir hier überall so ein paar Punkte, mit denen wir uns beschäftigen. Das ist so unser Mikrokosmos und außerhalb des Mikrokosmos befindet sich dann so ein Kreuz. Gut. Mhm. Tantin und mir, wir haben ein spirituelles ja, oder Paten, wie man so möchte, und die haben uns irgendwann mal, als wir in unserer Ehe, auch da hat es mal gekriselt, die haben uns mal die Frage gestellt, sag mal, wer von euch beiden möchte zuerst sterben? Da habe ich gesagt, was ist das? Ja, genau so. Wer möchte zuerst sterben? Und dann habe ich mir so gedacht, ja, ich würde schon gerne vor meiner Frau gehen. Nee. Und dann hat er mich angeguckt, gar nicht geantwortet. Die Frage, die Substanz der Frage war ja die, dass ich, welches wir alle in uns tragen, das Ego, wer von euch ist zuerst bereit, sich selber aufzugeben, sein Ego hinten anzustellen? Das war der Hintergrund, hat aber auch eine Zeit gedauert, bis wir das verstanden haben und dann haben wir ihm das wissen lassen. Deswegen diese Illustration, wir sind beschäftigt, unsere Sachen dominieren, wir wollen das machen, wir möchten entscheiden, wir möchten dieses, jenes, wir möchten, wir wünschen und. Aber als Leib Christi ist es ja so, dass wir in Matthäus 6,33 lesen, es soll uns als Kinder Gottes zuerst um Gottes Reich gehen und Gottes Gerechtigkeit. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Also die ganzen Punkte, die wir gerade da um uns herum gesehen haben, alles, was wir wünschen, das ist ja auch durchaus berechtigt, aber wir dienen ja einem dreieinigen Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wie gesagt, ich bin selber dreifacher Vater. Wenn unserer Kinder etwas wünscht und damit mit diesem Wunsch an uns herantritt, an Tantin und mich, findet das natürlich Gehör. Und sogar bevor sie es an uns herantreten, wissen wir als Eltern ja in der Regel, was unsere Kinder ausmacht, was sie wünschen. Wie viel mehr dann derjenige, der seinen Sohn unseretwegen hat bluten lassen, der auf eine Art und Weise ums Leben gekommen ist und für uns bezahlt hat, damit wir alle sein können. Das hat auch, also irgendwann hat das mal so geschnackelt, da habe ich gesagt, oh, alles klar, was Gottes Reich zuerst suchen. Lasst uns, also als Christen generell, nicht hier nur in der Auerstraße, sondern lasst uns doch mal gucken, was ist denn das Reich Gottes und was ist seine Gerechtigkeit und dann uns ihm hingeben mit allem Herz, mit allem, was uns ausmacht. Ich hatte damals so Sachen wie, ja, da lasse ich ihn rein, aber das andere ist ja unwichtig, kann ich ja selber regeln. Kennt ihr vielleicht auch, bei mir waren es auch Finanzen, sage ich ehrlich. Also bei mir hat es lange gedauert, bis ich den Zehnten, bis ich den Sinn hinter dem Zehnten eigentlich begriffen habe, was das eigentlich ist und. Aber Christ sein ist ja kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Das heißt, wenn wir, also meiner Meinung nach, wenn wir uns dem Herrn hingeben, ist es keine Sache von, ich gehe mal ein paar Schritte und dann bin ich sicher, sondern es ist ja etwas, was uns unser ganzes Leben lang begleitet. Und ja, ich hoffe, dass diese Sehnsucht nach dem Herrn bei uns allen, bei unseren Brüdern und Schwestern, die auch draußen sind, die ihn noch nicht kennen, dass das irgendwann aufkeimt und dann durchschlägt. Weiter geht's mit Matthäus, das unterstreicht eigentlich nochmal den Vers vorher. Jesus antwortete, und wir dürfen ja nicht vergessen, das sind ja nicht irgendwelche Verse, die man von irgendwem, sondern von demjenigen, der sich hat ans Kreuz nageln lassen für uns. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Ich glaube, der Jörg hatte einmal in seiner Predigt, als er hier vorne war, diese wunderschöne Metapher vom Verstand zum Herzen, unser persönlicher Jakobsweg. Das ist etwas, da kann uns nur der Vater bei helfen, dass wir diesen überwinden. Und wenn dieser Weg gegangen ist, dann werden wir wirklich, da bin ich felsenfest von überzeugt, weil einer, der diesen Jakobsweg überwunden hat, der redet gerade zu euch. Und was dann passiert, das ist, also das kann man nicht in Worte fassen, auch diese Herrlichkeit unseres Vaters. Ich bin ja im, kurzer Nebensatz, ich bin ja im Teebereich tätig. Ja? Ich bin Kaufmann im Einzelhandelsmanagement und habe beruflich mit Tee zu tun, aber mein Herz schlägt für Jesus. Das macht mich vielleicht zum Theologen. Haha. ist etwas, was der Herr da irgendwie mir aufs Herz gelegt hat und wie er da Dinge gedreht hat. 2013 während des Taufgottesdienstes, den ich mit Helmut hatte, eine wunderbare Zeit auch, habe ich den Helmut mit Fragen durchlöchert, weil der Verstand war noch da. Der Verstand war da und der Helmut hat sich dem Ganzen, so wie er ist, immer allen hingegeben. Ich konnte ihn fragen und fragen und fragen. Aber das war eine Kopfsache. Und der Verstand, wenn wir sagen, wir geben uns unserem Herrn hin, dann ist der Verstand eigentlich hinten dran. Das ist unser Herz, was er möchte. Das Herz und nichts anderes. Wir werden doch geleitet vom Heiligen Geist. Deswegen hatte er den Heiligen Geist. Jesus hat es selber gesagt, aber da kommen wir gleich noch zu. Und deswegen ist der Vers jetzt hier aus Matthäus 22, 37 bis 40 so wichtig. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Und jetzt kommt's ja noch. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr erstmal guckt zu eurem Nachbarn, links oder rechts. Da heißt, es steht ja hier nicht, Jesus sagt ja nicht, liebe deinen Nächsten, deine Mutter, dein Bruder, deine Schwester oder, liebe deinen Mitmenschen. Da ist das vollkommen nebensächlich, ob mein Mitmensch, was für einen Hintergrund er hat, wo er herkommt. Wir sind doch eine Familie. Und wenn wir als Christen der Welt da draußen, und wir wissen, wer draußen das Sagen hat, wenn wir dann nicht mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, wie es heißt, was es bedeutet, Christ zu sein, woher sollen sie es denn wissen? Woher sollen unsere Mitmenschen wissen, wenn keiner rausgeht und zeigt, oh, das ist ja auch ein Mensch wie du und ich, die ist verheiratet, hat ihre Arbeit, wie kriegt sie denn das alles unter einen Hut? Wie funktioniert das? Sie müssen doch auch ihre Probleme haben. Ja, sicher, aber wir dienen einem Gott der Herrlichkeit. Kein Vokabular, was wir hier auf Erden haben, wird ja unserem Herrn gerecht. Er ist herrlich, er ist wunderbar, er ist groß. Das alles noch zusammen und viel, viel mehr, das ist ja unser Vater, der im Himmel ist. Und ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, eins meiner Kinder herzugeben für irgendwen. Das ist schon mal eine große Nummer. Ich kann es nicht. Und gepriesen sei der Herr, dass er uns so sehr liebt, dass wir ihm so wichtig sind und er uns immer und immer wieder beschenkt und er quasi mit offenen Armen dasteht und wir manchmal so gehen sogar in diese Richtung oder dahin, aber nicht dahin, wo er uns gerne hätte. Und er ist so geduldig, macht das Ganze immer und immer wieder. Das ist jetzt zum Beispiel ein Vers, an dem hatte ich weiß nicht, wie lange zu knacken, habe ich auch irgendwann mal den Helmut gefragt. Und dann irgendwann hat es echt auch da Klick gemacht. Jesus hat ja da zu seinen Jüngern gesprochen und er hat gesagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Ja. Das habe ich gelesen und habe gesagt, boah, was ist das denn jetzt? Verstehe ich nicht. Ne? Und auch hier im letzten Jahr da hat es dann irgendwann Klick gemacht. Das ist ja ein Vers vor dem Hintergrund jetzt, dass wir den Herrn, seine Herrlichkeit suchen sollen, seine Gerechtigkeit. Und ich meine, der Helmut hat es letztens auch mal gesagt, wenn wir die Gnade vor den Gabenspendenden stellen, ist es ein Problem. Und das kommt ja hier eigentlich zum Tragen. Wenn wir diejenigen, die uns der Vater als Vater oder Mutter an die Hand gegeben hat, oder die Kinder, auf die wir aufpassen dürfen, muss man bewusst so sehen, wir werden ja mit Kindern beschenkt, er hat uns die anvertraut, wir dürfen auf sie aufpassen. Wenn wir diese Kinder über unseren Vater stellen, dann kann das ein Problem werden. Und das kommt ja hier durchaus zum Tragen. Deswegen diese Dankbarkeit dem Vater gegenüber für unsere Eltern, für unsere Geschwister und, weil er ist derjenige, der das alles möglich gemacht hat. Hier auch nochmal in Matthäus 19, 23, 24, da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Ihr alle kennt das, ihr kennt diesen Vers. Und um es noch deutlicher zu sagen, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. In dem Zusammenhang die Frage, wo hat der Reiche denn, ist ja nicht schlimm, unser Vater möchte ja, dass wir prosperieren im Leben, dass wir alles das bekommen, was wir uns wünschen. Klar, sucht aber, wir dürfen ihn permanent suchen. Wo ist denn jetzt das Herz des Reichen hier in diesem Kontext, der dann zu Jesus kam und sagte, er möchte ihm nachfolgen und Jesus ihm klipp und klar gesagt hat, guck mal, hier ist dein Herz, dein Reichtum, wenn du es schaffst, abgeben zu können, dann kannst du gerne mitkommen. Und was hat der Reiche gemacht? So, Kopf gesenkt, ist weggegangen und das war's, Ende im Gelände. Das kann es doch nicht sein für uns als Leib Christi, dass wir uns von Sachen definieren lassen, wo unser Herz nicht zu suchen hat. Helmut hat es vorletzte Woche ja auch nochmal gesagt. Was ist denn unser Gott? Ist es jetzt das Telefon? Ist es ein, was weiß ich, wie viel Zoll TV im Wohnzimmer? Oder? Das Auto? Oder? Und selbst mit dem Telefon, mit dem Mobiltelefon, vielleicht könnt ihr das ja auch bestätigen, es ist ja eine Sucht geworden heutzutage. Ich sehe das bei mir, ich habe zu Tantin auch schon oft gesagt, also irgendwann pfeffer ich das Ding gegen die Wand. Ich kann es nicht mehr. Kontrollieren wir die Sache oder werden wir durch eine Sache kontrolliert? Das ist ja auch mal eine Frage, der man da mal nachgehen kann. Also das kann es ja wohl nicht sein. So, Johannes 14, 15 bis 17. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Also, was ich vielleicht gesagt habe, ihr merkt schon, dass ich euch heute hier ein bisschen fordere mit Bibelversen, aber ich hoffe, ihr seht mir das nach, weil das sind so die Sachen, die mich jetzt in der Vorbereitung, also diese Impulse, die ich jetzt einfach nur an euch weitergeben möchte, die mir da ans Herz gelegt wurden. Und der Vater wird euch an meine Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Also nicht für eine gewisse Zeit, sondern für immer. Ich, Jesus, werde ihn darum bitten, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Hier haben wir ja auch wieder etwas, bevor Jesus nach Hause gegangen ist, glorifiziert, verherrlicht wurde, verspricht er den Jüngern. Ja, wer sind denn jetzt heutzutage die Jünger? Das sind wir, das bist du, das sind wir alle. Und sagt er hiermit, ihr braucht nicht traurig sein, wenn ich gehe, es wird jemand an meine Stelle treten. So, an anderer Stelle in der Bibel steht, wir sind die Tempel, die den Heiligen Geist beheimaten. Das heißt, wir sind Gastgeber seiner Herrlichkeit. Der Geist Gottes, der Helfer, der Geist der Wahrheit, Jesus in uns. Das ist ja auch mal etwas, was schwer zu verstehen ist. Also wir dürfen Träger seiner Gegenwart Herrlichkeit sein. Also da, was für ein immenses Vorrecht kommt denn hier ans Licht, dass wir, ich bezeichne mich immer als so einen kleinen Partikel in der Herrlichkeit Gottes, so ein kleines Staubkorn, was der so sehr liebt, dass er diesem Staubkorn auch diese Fussel, diese Haare gezählt hat und. Und darüber hinaus sind wir ihm noch so wichtig, dass er in uns wohnen möchte. In uns allen. So, damit der Heilige Geist, das sind so übrigens nochmal, das knüpft ja, diese Illustration, die knüpft ja daran an das Bild vorhin mit dem Ego. Ja, das sind so Sachen, die unser Ego dann, mit dem unser Ego sich beschäftigt. Wir sehen hier eigene Ehre oder Stolz, Selbstverwirklichung, Selbstverherrlichung. Ist ja immer schön, dann von jemandem Lob zu bekommen, als kritisiert zu werden. Und. Vergnügungssucht, Bitterkeit, Hass, Geiz, getarnt mit Sparsamkeit, Sorgen, Selbstvorsorge und Undankbarkeit. Die Liste könnte man ja beliebig weiterführen. Das sind ja alles so Sachen, die jetzt hier in dieser Schüssel sind, die in uns sind, wir jetzt hier als dieses Gefäß. Und wir tragen das alles mit uns rum. Der Heilige Geist füllt aber, oder unser Vater, der füllt unser Herz mit Liebe aus, mit seiner Liebe. Und da kann es ja nur für uns als Christen ein Anliegen sein, dass wir dafür beten, dass er weiterhin unser Herz ausfüllt. Denn wie wir sehen, das Gefäß ist voll. Es sind noch diverse Komponenten, die wir eigentlich gar nicht da haben möchten, die unser Leben erschweren, unser Christsein erschweren. Aber die Karaffe möchte ja immer noch weiterschütten. Aber wir haben noch die eigene Ehre, Stolz oder, was für Komponenten noch in uns, die das Wirken Gottes verhindern. aber er gießt weiter. Und wenn unser Herz von diesen, oder wenn wir von diesen Komponenten befreit sind, dann haben wir die Herrlichkeit, die wir in uns haben, die Liebe, und dann ist das mit wie mit dem lebendigen Wasser, was aus uns rausströmt, denn auch hier in dem Bild kommt ja, es wird ja nicht aufgehört, die Liebe weiter raus reinzugießen, sondern ganz im Gegenteil, es geht immer weiter und weiter und weiter. Unser Vater ist ein guter, herrlicher Vater, und er möchte nur das Beste von uns, für uns, wahrscheinlich auch von uns. Und das ist eben, wenn wir uns ihm ganz hingeben, seiner Herrlichkeit, und dann kann er so wirken, in uns wirken, wie er möchte. Hier nochmal zusammengefasst. Und da kann es ja nur unser Gebetsanliegen sein: Vater, befrei uns von allem, was wir in uns haben, allem Weltlichen, und gib uns das, was du für uns bereit hast, und mach uns zu den Menschen, die du schon in uns gesehen hast, also bevor wir auf die Welt kamen, und räume aus, was den Heiligen Geist stört in unserem Leben, in unseren Familien, in unserer Gemeinde, in Mühlheim und im Leib Christi zu wirken. Ja, 2. Korinther 5,15. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Es ist ja so, wenn wir dann, wenn wir von der Liebe Gottes so erfüllt sind, wir haben vorhin ein Lied gehört, also der Lobpreis, die Lieder heute, das war, da kann man nur den Herrn für danken. Ich weiß nicht, wie es euch ging, also ich hatte Gänsehaut da hinten in der Ecke, das war Wahnsinn. Dann kann man nicht anders, als das Fenster am liebsten rausschreien, aufmachen und rausschreien, wie herrlich unser Vater ist, und wir dürfen seine Kinder sein. Das funktioniert. Das ist einfach da, man brennt irgendwie, und dieses Brennen möchte man ja einfach nur weitergeben, und dann erkennt man ja auch: Mensch, wo habe ich denn eigentlich die ganzen Jahre gelebt? In welchem Kellerbunker war ich denn, dass ich so geistig umnachtet war? Solche Gedanken. Aber wie gesagt, der Herr macht, es bringt ja nicht zurückzugucken, sondern nach vorne. Dann lasst uns doch lieber auf das Kreuz gerichtet, auf unseren Herrn gerichtet, nach vorne gucken, unsere Schlüsse daraus ziehen und sagen: Vater, ich gebe mich dir ganz hin, uneingeschränkt, alles, was ich dir vielleicht bisher vorenthalten habe, das war so ein Punkt in meinem Leben, bin ich auf die Knie gegangen und habe gesagt: Nee, also das ist jetzt, das war keine einfache Zeit. Dann sitze ich da, oder ich knie da vielmehr bei uns auf dem Boden, alleine im Zimmer, und gebe dem Herrn eben das hin. Das war ein Moment für mich, als wenn jemand, der von etwas gefangen gehalten wird, sei es jetzt, was weiß ich, Alkohol, Drogen oder, was für Süchte auch immer, der dann für sich jemand hilfebedürftig ist, ich möchte das mal so formulieren, das war für mich ein Moment, eine Initialzündung, auf die Knie zu gehen und dann wirklich mal klare Verhältnisse zu sorgen, sagen: Nee, ich schaffe das nicht, ich gebe dir alles hin, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Mach. Und unser Vater, alles, was er uns versprochen hat, die Bibel ist ja voll von Versprechen, diverse Orte. Er sagt ja dann auch zu allem, zu seinen Versprechen zumindest, Ja und Amen. Dann lass uns doch mal auch gucken, was solche Versprechen sind, die er uns gemacht hat, uns darauf berufen und ihn daran erinnern. Hier steht, Jesus, als er zum Beispiel diese 40 Tage in der Wüste war, hat er auch immer interessanterweise gesagt, als eine Versuchung kam: Es steht geschrieben, das. Er hat sich konsequent auf das berufen, was da geschrieben steht. Und genau das gilt es ja auch, wie wir durchs Leben gehen können als Christen. Lass doch mal gucken, lass doch mal Jesus studieren. Lass doch mal gucken, was macht unseren Heiland aus? Wie hat er geredet? Wie hat er gehandelt? Was hat er gemacht? Und vor allen Dingen sagt er ja selber, er hat nichts aus Eigenmotivation herausgetan, sondern alles, was er gemacht hat, und das ist auch wieder so ein Brett, alles, was er gemacht hat, hat er nur, weil er den Vater gehört hat, der ihm gesagt hat, mach, und er macht. Also ein Akt des Gehorsams. Und wir kommen ja jetzt gerade, Weihnachten ist ja noch nicht lange her. Wir kommen ja jetzt gerade aus der Zeit. Wie war das, als Maria dem Engel begegnet ist? Der Engel kommt. Wir dürfen ja eins nicht vergessen. Maria, Teenager, ist verlobt gewesen. Der Engel kommt und sagt ihr, sie hat noch keinen Kontakt mit einem Mann gehabt. Das ist der Mann, den sie heiraten möchte. Okay. Und dann kommt der Engel und sagt, du wirst ein Kind bekommen. Ich kenne doch keinen Mann. Du wirst das Kind von unserem Vater bekommen. Und was hat sie gesagt? Trotz des Unverständnisses, und lasst uns auch mal den historischen Kontext, den kulturellen Kontext betrachten, in dem sie damals groß geworden ist. Wir reden über eine Zeit, in der Steinigung für Ehebruch an der Tagesordnung war. Maria hätte durchaus gesteinigt werden können, dass sie, obwohl sie noch nicht mal verheiratet ist, schwanger wird. So, das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, das Gerede der Menschen, oh, guck mal da, hier diese Teenagerin, die will jetzt in gewisser Zeit heiraten und schon ist sie schwanger. Das sind doch alles solche Sachen, und wir kennen das ja selber hier, dieses Geschwätz, Gerede. Und sie hat gesagt, trotz ihres wahrscheinlich Unverständnisses, wieso ich als Teenagerin, sie hat gesagt, so soll es geschehen. Sie hat sich dem hingegeben, weil sie gemerkt hat, das ist ihre Verheißung, sein Wille soll geschehen. Danach wird unser Leben mit all dem, was wir, diese Verse, die wir jetzt hier präsentiert bekommen haben, danach sollte unser Leben eigentlich so aussehen. Ich bin ein Teil dessen, was außerhalb des Kreises, außerhalb des Kreuzes ist. Jesus, Vater und Heiliger Geist im Zentrum dessen unseres Lebens. Dass wir ein Teil das sind. Wir sind nicht das Zentrum, wir sind ein Bestandteil. Und wir existieren, weil eben unser Eckpfeiler, unsere Basis, unser Zentrum Jesus Christus ist, unser Vater und der Heilige Geist. So, und jetzt kommt es. Jetzt sagt Jesus in Johannes 14,12 und in unseren Hauskreisen, also Tantin und ich sind in mehreren Hauskreisen, das ist eine sehr gesegnete Zeit und auch diese Zweierschaft. Also ich kann euch wirklich nur dazu ermutigen, wärmstens euch diesem hinzugeben. Ihr ahnt es nicht, was das für eine gesegnete Zeit ist, die euch da bevorsteht. In Johannes 14,12 sagt Jesus, das war für mich, ich sage es immer so umgangssprachlich, ein Megabrett. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, nicht getan habe, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Das ist jetzt die Schlachterübersetzung. Ich habe noch mal eine zweite mitgebracht, das wird auch nicht weniger gehaltvoll. Ich sage euch die Wahrheit, das ist jetzt aus der Hoffnung für alle. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Das sagt derjenige, der Kranke geheilt hat, Tote zum Leben erweckt hat, der Leprakranke geheilt hat und. Der sagt, wer an mich glaubt, tue ich, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Nee, wer bin ich denn? Ja, sogar noch größere, also, denn ich gehe zum Vater. Als ich das gelesen habe, kam direkt der Vers, ich glaube, Herr, hilf mir von meinem Unglauben. Der schoss mir direkt durch den Kopf, Markus 9,24, als der Vater eines Kindes zu Jesus kam und hat sein Anliegen vorgetragen und Jesus sagte dann eben, was er sagte, glaubst du, fragte ihn vielmehr, ich glaube, Herr, hilf mir von meinem Unglauben. Und das ist es. In allem, was wir machen, wir hören, wir kommen ja alle hier regelmäßig zusammen, wir geben uns dem Lobpreis hin, hören die Predigten und dann ist ja immer noch etwas im Alltag, ja, wenn werden wir vor Situationen mit Situationen konfrontiert und dann kommen so Sachen wie so Gedanken, meinst du das wirklich, schaffst du das oder irgendwie so, das sind die Zweifel, die uns bewusst reingegeben werden und von jemandem. Und dagegen gilt es ja, Epheser 6 ist so ein Kapitel, was man da auch in diesem Kontext sehr gut lesen kann, wenn es von der Waffenrüstung die Rede ist, dass wir dann unsere Waffenrüstung anhaben und sagen, uns auf das berufen, was unser Vater uns sagt. Ich für mich, oder bei uns zumindest, zu Hause, ich möchte mich nicht mit Dingen konfrontieren, die mich davon abhalten, ihn zu suchen. Sei es jetzt im Fernsehen, Werbung und dann kommen solche Sachen wie Bewusstsein, Unterbewusstsein und Unbewusstsein auch zum Tragen. Wenn die Psychologen in der heutigen Welt schon, wenn die Werbeindustrie schon Psychologen engagiert, um Werbung zu schalten, speziell diese drei Komponenten, Bewusstsein, Unterbewusstsein und Unbewusstsein, dass die Bereiche abgedeckt werden, ja dann wie viel mehr derjenige, der hier auf der Welt ist und uns von dem abhalten will, wofür wir eigentlich hier berufen sind, was wir eigentlich machen sollen, nämlich auf der Welt Licht sein. Licht in die Dunkelheit bringen, das ist ja das, worum es geht. Und da kann es ja nur sein, wenn Jesus uns so ein Mandat, so ein Handlungsauftrag an die Hand gibt, zu sagen, okay, das ist ja sehr, sehr schwer für mich zu verdauen, aber dein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden. Hilf meinem Unglauben. Dann glaube ich, wird uns schon sehr, sehr geholfen sein. So, hier das zweite Mandat. Habe ich ja gerade schon mal erwähnt. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Das war ja auch so, als Petrus vor der Synagoge war und heute wird man sagen, Obdachloser, ein Bettelnder, ein Hilfesuchender, sage ich mal vielmehr, der dann da saß und Petrus ist ja zu ihm hingekommen und hat gesagt, Geld, Gold, Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Und das ist ja, umsonst haben wir es empfangen. Wir existieren ja nicht, weil wir so viel dazu getan haben. Nee, wir existieren ja, wir haben es ja vorhin auch gesungen, wir leben ja durch seine Gnade. Die Gnade des Herrn ist das, was uns ausmacht. Deswegen sind wir hier, deswegen kriegen wir Kinder anvertraut und deswegen dürfen wir unser Leben leben, nur durch seine Gnade, Herr. Ja. Dann hat Jesus in Lukas 9, 1 bis 2, hat er die 12 Jünger zusammengerufen und gab ihnen eben die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben. Und wenn wir jetzt sagen so, okay, Dämonen, dann ist ja meistens so, ja hier, was Hollywood da in diversen Filmen vielleicht irgendwie da an die Leinwand produziert hat. Nee, das ist es ja nicht. Dämonen heutzutage kann ja sein eben Alkohol, Marihuana, Nikotin, Kaffee oder es gibt ja diverse andere Sachen, Pornografie oder was auch immer. Das sind ja alles Sachen, wenn wir als Christen da nicht einschreiten sollen, ja, wer soll es denn dann machen? Wer soll es denn machen, wenn man jetzt hier bei der Arbeit, und es ist ja so, ich bin im Einzelhandel tätig, was wir da sehen, was ich da beobachte, das ist Wahnsinn. Die Leute haben ja eine richtige Sehnsucht. Und die suchen etwas und sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, und wenn ich dann sonntags in die Kirche gehe, Entschuldigung, wenn ich sonntags in die Kirche gehe und werde da wieder beschenkt, mir wird ein Rüstzeug an die Hand gegeben oder wenn ich am Tag meine Bibel lese, dann wird mir wieder was an die Hand gegeben. was mir an die Hand gegeben wird, ich würde das mal so formulieren, ein Werkzeug. Ich bin jetzt ausgelernt. So, und jetzt sitze ich da mit meinem Werkzeug. Und das Telefon klingelt nicht, ich habe keinen Auftrag. Wofür habe ich das Werkzeug? Sinnlos. Ich habe das Werkzeug da, aber keine Aufträge. Wofür brauche ich das dann? Das kann es ja wohl nicht sein. Ich möchte von meinem Werkzeug Gebrauch machen. Ich möchte das anwenden können. Und wenn ich dann es gibt doch nichts Einfacheres, als mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Ja, hier im Ruhrgebiet sagt man immer, jo, hör mal, wie ist es? Ja, muss. Okay. Ist ja so, ne? Das ist ja ein Brückenbau. Ja, wirklich. Und dann fragt man mal nach, ja, wirklich. Ja, das. Da merkt man ja schnell, wo der Schuh drückt. Und dann können wir doch als Christen, es ist ja so, wir wählen ja nicht den Zeitpunkt aus, dass wir sagen, so, jetzt ist ein richtiger Zeitpunkt, was weiß ich jetzt hier, die Nachricht unseres Herrn zu verbreiten, sondern der Zeitpunkt wird uns schon mitgeteilt. Und wenn wir merken, bei der Arbeit, da ist jetzt jemand, ist mir selber jetzt im letzten Jahr, da sind Dinge passiert bei uns im Laden, das war Wahnsinn, dann wird mir gesagt, so, ja, ich habe so Magenunwohlsein oder was, dann ja, und wir dürfen nicht vergessen, ich packe dann gerade den Tee ein, ich gebe euch mal das Beispiel, und dann sagte die Frau, ja, sie ist gerade 40 geworden, dies, das, jenes, die Familie ist nicht einverstanden mit dem Mann, den sie geheiratet hat, etc. pp. Und eben dieses Magenunwohlsein. Habe ich gesagt, ja, haben Sie schon mal versucht, hier irgendwie, Sie müssen noch was essen, Brühe zu trinken. Ja, ich habe letzte Nacht Salat, ich konnte nicht bei mir behalten, kam alles wieder raus. Mhm. Und wie gesagt, ich packe gerade den Tee ein für die Dame. Und dann kam irgendwie so dieser Impuls so, ja, dann habe ich ihr gesagt, also wissen Sie, darf ich mal persönlich sein, darf ich mal ganz offen zu Ihnen sein? Ja, bitte, machen Sie mal. Da habe ich gesagt, also in solchen Fällen, ich gehe zu Hause auf die Knie und ich bete dann. Ne? Ich würde gerne für Sie beten. In einem Einzelhandel, im Laden. Warum sage ich das? Weil Menschenfurcht ist etwas, was wir als Christen eigentlich gar nicht in unserem Vokabular haben dürften. Menschenfurcht ist ja das, was mir dann jetzt oder in dieser Situation gesagt hätte, du willst jetzt für sie beten. Was glaubst du, wer du bist? Meinst du, das bringt was? Wie würde sie denn denken? Was ist, wenn jetzt weitere Kunden reinkommen? Was ist mit den Kunden, die draußen vorbeilaufen? Mit sowas kann ich mich doch jetzt nicht auseinandersetzen. Ich habe sie gefragt, sie hat ja gesagt, zack, Augen zu, für die Frau gebetet, ich mache die Augen auf. Die Frau hat geweint. Die Frau hat geweint. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Gefühl war. Die hat sich x-mal bedankt. Und warum sage ich das? Nicht jetzt, weil ich hier vorne stehe und meine, ich bin jetzt hier irgendwie ein toller Typ. Darum geht es überhaupt nicht. Das bitte ich euch auch dementsprechend einzuordnen. Sondern es geht darum, die Liebe, die wir in uns haben, weiterzugeben. Das ist nur ein Beispiel. Vor Jahren hätte ich mir nie zu träumen gewagt. Auch nochmal einen Blick zurück, als der Helmut hier bei meinem Taufseminar, hat er mich auch gefragt, ja, Patrick, sag mal, wie sieht's denn aus? Ich könnte mich dich auch gut vorstellen hier in der Gottesdienstleitung. Da habe ich gesagt, Helmut, vielen Dank für die Ehre, da sehe ich mich überhaupt nicht. Und jetzt stehe ich hier und darf hier sowas so mit euch mich unterhalten, hätte ich nie für möglich gehalten, weil ich auch nicht der Typ bin, der sich gerne hier so im Scheinwerferlicht und so, das mag ich eigentlich gar nicht, ich bin dann eher irgendwie hinten. Aber ich kann mich dem nicht verwehren. In unserer Vorgängergemeinde war es so, ich will es auch nicht zu lange ausholen, da war es mal so, dass während der Lobpreiszeit, das ist auch nochmal etwas, wurde ich so berührt, ich hatte am liebsten, also was heißt am liebsten, es wollte mich so richtig überkommen, ne? Tränen kamen schon und das war eine neue Gemeinde, da habe ich geguckt, links, ich habe rechts geguckt, ey, du kannst doch jetzt nicht hier so dich so hingeben, also wie sieht denn das aus, so, ne? Als Mann dann auch, ne? Und das habe ich unterdrückt. Und das ist eigentlich der Punkt. Ich unterdrücke jetzt gar nichts mehr, was im Herzen ist. Und das ist eine Sache, die ich euch wärmstens auch mit an die Hand geben möchte. Wenn ihr merkt, das habt ihr aufs Herz gelegt bekommen, dann folgt dem, was ihr auf dem Herzen habt und dann macht es. Denn das ist der Heilige Geist, der kommt ja nicht mit hier, mit einem Trommelwirbel oder was weiß ich. Nee, er spricht ganz, ganz leise Und dann geht es ja darum, für uns so sensibel zu sein und das zu hören, das zu empfangen und dann zu tun, was zu tun ist. Also unterdrückt bitte nichts und gebt euch dem hin, denn was da kommt, es ist einfach herrlich. Und wenn man einmal so ein Tee oder was für ein Getränk auch immer, so ein Tropfen von dieser Herrlichkeit auf der Zunge hat, ja, dann kann ich doch nicht sagen so, nee, jetzt esse ich lieber Pommes Currywurst oder irgendwie sowas, wenn ich da so ein 5- oder 6-7-Sterne-Menü nur einen Bruchteil dessen verkostet habe. Das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Ja. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Und dann nochmal, das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Ja, abschließend nochmal aus Römer 12, 1 bis 2. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Ja, jetzt nochmal die Frage: Christ sein. Was würde das wohl bedeuten? Ja, wir haben es ja gehört. Dem Beispiel Jesus Christus folgen. Das ist es. Und Christsein ist so schön und auch schwer. Also schön schwer. Das ist es aber eigentlich. Es ist sehr, sehr gehaltvoll. Wir hören Sachen, da denkt man sich, ach du liebe Zeit. Ne? Ich weiß ja nicht, wenn wir die Bibel lesen, das ist ja nur ein Vers. Und Jesus ist, alles, was er gemacht hat, wenn er nichts mehr zu sagen hatte, dann hat er auch nichts mehr gesagt. Er hat in Parabeln gesprochen und. Und wenn da nichts kam, hat er den Mund gehalten und hat auch nichts gemacht. Also es ist einfach, lasst uns gerade jetzt, wir haben Januar, wir haben Erweckung, das ist das Thema, wir haben eine richtige Aufbruchstimmung, nicht nur hier bei uns, es ist ja wirklich spürbar, das knistert, letzte Woche Sonntag, ich weiß nicht, ob ihr auch diese Auffassung seid, da hat es ja richtig gebrannt hier. Da kann man ja wirklich auch nur dankbar sein. Das war doch einfach herrlich. Und unsere Aufgabe kann ja nur sein, dass wir uns an Jesus orientieren. Und wenn mich jemand fragen würde, hör mal, wie ist das denn, wenn ich jetzt die Bibel anfangen würde zu lesen, was würdest du mir empfehlen? Wo sollte ich anfangen? Fang mit dem Neuen Testament an. Guck mal, derjenige, der für dich gestorben ist, was er gemacht hat. Studier mal diesen Menschen. Studier mal das, was er gesagt hat, seine Denkweise und. Und dann guck mal, was das in dir auslöst. Es ist, also das ist das Nonplusultra. Den Blick auf Christus, unser Leben auf Christus gerichtet und alles Weitere. Ah, ich habe eine Rechnung hier, ah, da ist ein Wehwehchen, das regelt sich doch. Nicht, dass wir jetzt uns was schönreden wollen, denn die Welt würde sagen, ihr Christen, ihr wollt euch was schönreden. Schönreden? Jesus selber, der am Kreuz gestorben ist, sagt, das. Was du sagst, das ist dein Problem. Wir können gerne ein bisschen Bibel lesen, aber ich berufe mich auf das, was hier geschrieben steht, und das wünsche ich uns allen und auch unseren Geschwistern, Mitmenschen, die draußen sind. Und ich würde jetzt gerne nochmal zum Abschluss einmal eine Gebetsrunde aufrufen, dass wir jetzt